For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hey, liebe Sadusbrenner Community. Mega cool, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute habe ich wieder mal einen coolen Gast. Eigentlich habe ich ja immer coole Gäste. Und heute ist es der liebe Gernot, der Dr. Gernot Hutter. Hey Gernot, mega cool, dass du da bist. Dankeschön.
Megi, ich freue mich sehr, dass ich bei dir Gast sein darf und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Ja, super. Also mal ganz kurz, der Gernot ist der Gründer der N17. Es ist eine Agentur für nachhaltige Innovation und Kommunikation. Aber ich weiß, dass der Gernot noch viel mehr gemacht hat in seinem Leben. Also wir haben schon im Vorgespräch so viel diskutiert. Da gibt es, glaube ich, 20 Möglichkeiten, verschiedene Podcasts zu machen über die Themen, über die wir uns austauschen, wir zwei. Gernot, erzähl mal ein bisschen was über dich selber ganz kurz. Wer bist du? Wie bist du zu der Gründung der Agentur für nachhaltige Entwicklung und Kommunikation gekommen überhaupt? Das ist wahrscheinlich ein ganz langer Weg. Das heißt, probier mal das, wenn es geht, ein bisschen zu kürzen. Warum hast du diese Agentur gegründet?
Ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Ich bin seit 4 Jahren sehr glücklicher Vater von jetzt 2 Söhnen, dem Simon und dem Matthias, auf die wir sehr lange gewartet haben. Und es hat mich sehr geprägt, in welche Welt wir unsere Söhne gesetzt haben, beziehungsweise welche Zukunft sie erwarten. Und die Einschläge, sage ich jetzt einmal so, kommen ja immer näher. Sei es jetzt der Tornado in Tschechien, ja, der nahe bei Österreich ist, oder die Umweltkatastrophe in Deutschland. Das ist so nahe, ganz anders als irgendwo jetzt eine Dürreperiode in Afrika oder sonst irgendwo ist. Es wird also alles, auch für mich, muss ich leider auch selbstkritisch sagen, alles sehr unmittelbarer und man macht sich umso mehr Gedanken, wie schaut es denn in 50, 60, 70, 80 Jahren, wo meine Söhne dann halt auch alt sind, aus. Und das Ganze hat mich halt dazu bewegt, zu schauen, was kann man denn machen. Ja? Und wenn man jetzt schaut auf die Bemühungen der Menschheit an sich, ja, dagegen gegen den Klimawandel und aber auch mehr noch zu tun, wie das Pariser Abkommen, wo es halt darum geht, die Erderwärmung um 1,5 Grad zu limitieren, oder auch der grüne Deal der EU, der wirklich versucht, nicht nur die Klimaneutralität zu erreichen bis 2050, sondern auch das Thema Kreislaufwirtschaft zu fördern, gibt es natürlich auch Chancen für die Wirtschaft, hier sich mit diesen Herausforderungen zu stellen, ja, und zu sagen, wo sind denn die Chancen und nicht, wo sind die Gefahren für mich. Ja. Und wenn man sich dem Thema genauer widmet, sieht man eben, dass man, wenn man mal eine eigene Standardanalyse macht, wie nachhaltig agiere ich denn schon überhaupt und überhaupt, was heißt denn überhaupt Nachhaltigkeit?
Ja, ja, das ist auch mal zuerst zu klären, was bedeutet das überhaupt?
Ist nicht nur Klimaneutralität, ist nicht nur CO2-Fußabdruck, das ist eins von eigentlich 17 Möglichkeiten, deshalb habe ich auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der EU als Basis für meine Agentur genommen, die eben sehr schön die Bandbreite der 3 Dimensionen von Nachhaltigkeit aufzeigt, nämlich Umwelt, Soziales und Wirtschaft, oder sprich Unternehmensführung. Ja. Und da geht es halt Umweltthemen, ja natürlich Fußabdruck, ja natürlich erneuerbare Energie, aber es geht auch um das Wasser, ja, um Trinkwasser, aber auch Leben unter Wasser, es geht aber auch um Leben am Land. Ja. Und dann geht es natürlich um Wirtschaftsthemen, wie halt nachhaltige Produktion, nachhaltiger Konsum, ja, Innovation, nachhaltige Städte etc. Und natürlich auch das Thema ja, Wirtschaft an sich, ja, Stichwort Steuerehrlichkeit, Stichwort Antikorruption etc. So, wenn man sich jetzt alles sozusagen sich anschaut in seiner gesamten Bandbreite, gibt es auch Möglichkeiten hier, Lösungen zu finden für Probleme, die es damit verbunden auch gibt. Ja. Und das Potenzial ist riesig, da schätzt man 12 Billionen Dollar, ja, an Potenzial, die in diesen 17 Nachhaltigkeitszielen liegen. So, und das war die Basis zu sagen, ich gründe diese Agentur, um Unternehmen zu helfen, wo stehe ich in Bezug auf Nachhaltigkeit, was muss ich jetzt einmal tun, also Stichwort Berichterstattung für Banken, für Kunden, für Wirtschaftsprüfer und vor allem, wie kann ich mich nachhaltig verbessern, also in Richtung Kreislaufwirtschaft und was kann ich denn da tun, Schritt für Schritt, ja, immer kleine Schritte. Ja. So,
das ist mega, genau das braucht es eigentlich, genau das braucht es, was du machst, weil es sind so viele Firmen, die eigentlich auch wollen mehr Nachhaltigkeit ins Business reinbringen, aber wirklich ganz häufig überhaupt keine Ahnung haben, wie.
Und sie haben Angst. Sie haben Angst, oder um Gottes Willen, was kommt da auf mich zu, wenn die sagen, ja, ich muss jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben für die Bank. Ja. Was heißt das jetzt? Und vor allem, was bedeutet das für mich? Ja, heißt das, dass ich jetzt keine Kredite mehr kriege? Heißt das, dass ich mir die bestehenden Kreditlinien zusammenkürzen? Was auch immer. Ja? Ja. Hier geht es einfach einmal ganz einfach gesagt darum, das große Bild zu zeichnen. Mhm. Ehrlich, offen, transparent, wo man sagt, wo sind die Anforderungen, wo sind aber auch die Chancen. und wie kann ich mich Schritt für Schritt dorthin entwickeln? Es verlangt keiner, sofort von heute auf morgen alles umzustellen. Es geht nur darum, sich auszukennen und zu sagen, wo kann die Reise hingehen und dann eine andere Brille aufzusetzen und sagen, und wo sind die Chancen? Mhm. Und da unterstütze ich.
Super cool. Also die 17 SDGs, die nimmst du ja automatisch, das ist die Grundlage eigentlich schon von deiner Firma. Ich habe auch gesehen, du machst zu jedem SDG, zu jedem einzelnen Punkt auch kurze Videos, um die ganz kurz knapp zu erklären auf den Punkt. Gell? Weil ich glaube, viele Menschen, man sieht, dass Nummer eins ist Poverty zum Beispiel. Mhm. Man weiß, was Poverty bedeutet, aber was da alles dahinter steht und warum dieses eines der Ziele ist, vielleicht, da gehen manche Leute nicht so tief in die Tiefe rein und wissen vielleicht nicht genug darüber. Also du machst wirklich Kurzvideos, um jedes einzelne SDG zu erklären, gell?
Ja, naja, es geht vor allem darum, die 17 SDGs sind ja 2015 bereits erstellt worden. Mhm. Um anhand dieser Ziele, sprich gleich Probleme, die es weltweit gibt, Lösungen anzubieten, die bis möglichst 2030 gelöst werden sollten. Ja? Mhm. Das ist ein Ursprungsgedanke dahinter. Um eben für die nachkommenden Generationen eine lebenswertere Umwelt zu schaffen.
Ja.
Und es ist aber auch wichtig, weil du gerade gesagt hast, das erste Ziel, Armut, da geht es nicht nur Armut im Sinne von Geld, sondern auch Zugangsmöglichkeiten zum Beispiel zu Bildung, das eine Konsequenz der Armut ist. Ja,
genau.
Und da muss man auch, das muss man aufklären und sagen, Achtung, hier gibt es Probleme, hier gibt es Möglichkeiten, aber auch dann wieder zu unterstützen und zu sagen, okay, wo gibt es Möglichkeiten, jetzt auch, ich spreche immer wieder von der wirtschaftlichen Seite, zum Beispiel einfache, billige Zugangsmöglichkeiten zu einer Plattform, wo man sich cool weiterbilden kann, ja, wo nicht alles viel kostet zum Beispiel. Ja. Also gibt es überall Chancen, auch für Unternehmen hier beizutragen, um eben ein globales Problem zu lösen.
Ja.
Weil mit Hilfe des Internets und der Technologien und Artificial Intelligence, you name it, da gibt es so viele Möglichkeiten. Nur das muss man halt auch wissen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das große Problem, das werfe ich niemandem vor. Ist auch ein bisschen eine Kritik an der Politik, die es verabsäumt hat, das große Bild zu kommunizieren und zu sagen, Leute, da müssen wir hin, da müssen wir was tun, mhm. Damit, wie gesagt, unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswertere Zukunft haben. Und da bestehen auch Möglichkeiten und nutzt sie. Ja, so. Mhm. Und das fehlt halt und deshalb fehlt vielen auch das Verständnis, worum geht es bei Nachhaltigkeit. Ich mache eh schon was, beziehe eh schon erneuerbaren Strom, also Strom aus Wasserkraft oder was auch immer. Aber das ist halt nicht alles. Es gibt noch viel mehr. Und da ist halt eine große Aufgabe, zu informieren und zu inspirieren.
Ja, im Grunde sind die 17 Gs ja alle voneinander abhängig. Also irgendwie hängen die ja so stark zusammen, dass es eigentlich im Grunde fast nur, also nicht nur, aber ein Ziel ist. Ich meine, ein Ziel, Armut zu senken, eigentlich die Natur zu schützen, würde ich jetzt, wenn ich es jetzt nur in drei Worten aussprechen müsste, ist das Ziel, die Natur zu schützen und zu halten. Weil die Natur, dazu gehören wir Menschen ja auch. Und also uns zu schützen, die Tiere zu schützen, das Wasser zu schützen, alles zu schützen, das ist eigentlich ein Ziel. Bei den 17 Zielen, wie du gerade gesagt hast, ist ja auch das Ziel ist ja bis 2030 bestimmte Dinge eben zu verändern. Jetzt, wenn wir davon sprechen, von Hunger zum Beispiel, wenn jetzt die Menschen bis 2030 nicht mehr hungern sollten, also niemand soll mehr hungern, eigentlich haben wir ja diese Möglichkeit jetzt schon. Die Frage ist halt nur eben, wie kriegen wir es hin, dass wir das jetzt auch so umsetzen, weil so viel da verbunden ist. Viele Supermärkte zum Beispiel schmeißen das Essen lieber weg, als dass sie es verschenken. Ne? Also da sind so viele Themen dahinter, die es schwierig machen, dass dann wirklich, dass das endlich mal ins Rollen kommt, weil eigentlich haben wir Essen für alle jetzt schon. Glaubst du, dass die 17 Ziele bis 2030, dass das funktionieren kann und wird? Was ist denn so deine Einstellung? Was glaubst du denn?
Also ganz ehrlich, für mich sind diese Ziele deshalb wichtig, weil sie eine konkrete Zielvorgabe ermöglichen. Man weiß, wo man hinarbeitet. Zukunftsbilder, möglichst konkrete Zukunftsbilder sind für mich sehr wichtig, weil da weiß man mal, okay, jetzt Beispiel Armut oder Ernährung in da muss man was tun. Ja. Mhm. Weil du gerade angesprochen hast, die Lebensmittelindustrie, es geht natürlich auch um hier mehr Effizienz reinzubringen, auch hier mehr Kreislaufwirtschaft vielleicht reinzubringen. Ein kleines Beispiel, es gibt in Österreich ein Startup, das nennt sich Brüsli. Das macht aus den nicht mehr verwendeten, eigentlich weggeworfenen Broten und Gebäcksorten, die sammeln die, trocknen die, mahlen die und machen daraus durch Zumengung von verschiedenen Zutaten Müsli. Und nennen es einfach Brüsli.
Mega cool.
Jetzt nur ein kleiner Anreiz zu sagen, hey, schau, da wird nichts weggeschmissen, da verwendet man einfach das, was sonst weggeworfen werden würde, für einen neuen für eine neue Nahrungsmöglichkeit. Ja? Da braucht man jetzt nicht extra wieder Müsli machen. So. Und das sind so kleine Ansätze. Wir müssen halt an vielen Schräubchen drehen. Du wirst nie von heute auf morgen alles sofort ändern können. Aber das ist genau die Botschaft, mit kleinen Schritten in diese Richtung Kreislaufwirtschaft zum Beispiel zu gehen. Ja? Was auch die wenigsten verstehen, ist, wir müssen weg von diesem linearen System. Das ist auch das Bild hinter mir. Das ist
ja, genau. Darüber wollte ich dich ansprechen. Ja. Wir haben mal ganz ein kurzes Video dazu gemacht, wir zwei schon. Aber jetzt für den Podcast, die Leute, die das Video nicht gesehen haben, was ist das Video hinter dir? Was bedeutet das genau?
Man sieht die man sieht eigentlich die wunderschöne Wüste Atacama in Chile, die aber jetzt vollgeschüttet wird mit europäischer Kleidung. Warum? Weil es billiger ist, die Feuerreis-Kollektion mit dem Schiff auf Containern nach Chile zu transportieren, dort nicht zu verkaufen, sondern einfach günstiger zu verkaufen, sondern dort einfach in die Wüste zu kippen und dort über mehrere Jahrhunderte verrotten zu lassen, als sie fachgerecht hier zu recyceln, wieder zu verwenden. Ja. Und das ist der Irrsinn von Produktion, Verbrauch, Müllhalde. Mhm. Ja, das ist ein linearer Weg hin in Richtung eben Kreislaufwirtschaft, wenn man sagt, wie können wir zum Beispiel das Sakko aus erneuerbaren oder recycelbaren Stoffen herstellen, das auch länger hält, ja, dass man dann wieder verwerten kann und so quasi den wertvolle Rohstoffe, sei es jetzt natürliche, sei es aber auch technologische Rohstoffe, im Kreislauf hält. Ja. Mhm. Weil es kann nicht sein, es gibt auch noch, das verwende ich aber nicht, weil das zu schockierend ist, in Afrika gibt es ja den größten Elektroschrotthaufen, oder die Müllhalde für Elektroschrott der Welt, ja, wo auch entsorgt wird, aber halt da verbrennen sie einfach die ganzen Sachen, um an die wertvollen Rohstoffe zu kommen, wie zum Beispiel Kupfer. Ja. Mhm. Das machen nebenbei auch Kinder. Ja. Mhm, dieser Weg muss enden. Ja. Wir müssen sorgsamer umgehen mit unseren Rohstoffen. Wir müssen, wie gesagt, diese Kreislauffähigkeit bewahren. Und darum geht es. Und das wirst du auch nicht von heute auf morgen ändern können, aber schrittweise in diese Richtung gehen. Und ich glaube, um jetzt den Kreis auch wieder zu schließen, dafür sind diese Ziele, die 17 SDGs, glaube ich, wichtig, um einfach hier diese großen Leuchttürme zu definieren. Da müssen wir hin. Und da segeln wir jetzt alle hin.
Ja, das Krasse ist halt, glaube ich, einfach unsere Gewohnheit. Wir zwar jetzt hier leben ja in einer Welt, wo wir uns die ganze Zeit irgendwie alles leisten können. Nicht? Also es gibt auch bei uns Armut, auf jeden Fall gibt es. Aber jetzt im Vergleich haben wir wirklich, die meisten von uns wirklich die Möglichkeit, sich alles zu kaufen, was wir irgendwie uns wünschen. Und das ist dann das Problem. Die Dinge sind eben, wie du sagst, nicht mit einer Kreislaufwirtschaftsgedanken überhaupt produziert, sondern so produziert, dass wenn sie kaputt werden, dann ist es günstiger, wenn du es neu kaufst und es wegschmeißt, anstatt es reparieren zu lassen. Ist manchmal gar nicht möglich zu reparieren. Also das sind schon Dinge, die von vornherein einfach total, muss man ganz ehrlich und offen sagen, bescheuert konstruiert worden sind. Da, glaube ich, ist schon mal der Start, aber zugleich auch, dass wir Menschen wirklich beginnen, uns Gedanken zu machen, hey, muss ich wirklich jedes Jahr das neueste Modell von dem und dem Teil haben? Oder kann ich einfach auch anders mit den Dingen umgehen, sie länger behalten? Was brauche ich denn immer von außen, um selbst irgendwie dieses Glücklichsein zu spüren? Ich glaube, das ist halt dieses Kaufen, das Kaufrausch von außen die Dinge zu haben, dass ich dann mal Glück fühle, wenn wir nicht in uns reingehen. Und da gehen wir jetzt ein bisschen in die esoterische Richtung, aber das ist von mir aus gesehen sehr wichtig und sehr gut. Wenn wir nicht in uns reinhören, dann werden wir immer in diesem ganzen Kaufwahn hängen bleiben, weil wir glauben, das macht uns glücklich, was von außen kommt. Oder? Wie siehst du das?
Das ist sicherlich ein wichtiger Teil. Und was der andere Teil ist, und der wird leider auch, also zum Beispiel in Österreich auch, wurde das zum Beispiel durch die Politik kommuniziert, dass Nachhaltigkeit dann auch Verzicht heißt. Was nicht stimmt aus meiner Sicht. Ja. Es bedeutet nur eine Anpassung. Ja. Und es geht wieder um dieses Neue zu entdecken. Ja. Brauche ich jetzt, ein einfaches Beispiel zu nehmen, brauche ich mein Duschgel aus dem Plastikbehälter? Oder reicht nicht auch eine Seife, die an einem Hanfseil befestigt ist, die ich an dem Haken aufhängen kann?
Genau.
Ohne Verpackung. Genau,
das ist ein Umdenken.
Ich habe meinen diesen Badeduschwuschel, ja, und ob ich da jetzt das Duschgel aus der Plastikflasche hinein oder das Reibe an der Seife, ist doch vollkommen egal. Ich reinige meinen Körper mit einem angenehmen Mittel. Ja. Aber ja, das ist kein Verzicht, das ist nur eine Umstellung. Ja. Und ich lebe noch.
Und ich glaube, das Wort Verzicht wird auch ganz oft eben mit so negativ assoziiert, weil wir glauben, dann haben wir die Dinge nicht mehr, die wir eben haben wollen. Ich muss sagen, ich habe in meinen Jahren als Aktivistin verzichten lernen dürfen, müssen. Ich hatte kein Geld mehr, um mir bestimmte Dinge zu kaufen. Aber mir hat es im Nachhinein eigentlich wirklich, wenn ich zurückblicke, so viel dazugegeben, weil ich sehe Verzicht gar nicht mal negativ. Ich sehe es mehr als Luxus, weil wenn ich auf Bestimmtes verzichten kann, dann heißt es ja, dass ich es nicht brauche. Dass ich alles habe zum Glücklichsein oder zum Leben. Und deswegen ist Verzicht für mich ja eigentlich ein Luxus, wenn ich mir das leisten kann, zu verzichten. Dann ist es schon ziemlich krass. Ich glaube, wir dürfen auch erstens mal sagen, eben Verzicht muss nicht sein. Es kann einfach ein anderes Produkt sein. Und dann hast du genauso mega cooles Produkt, manchmal sogar noch viel cooler. Und zweitens, Verzicht an sich ist ja nicht negativ. Das ist immer, wie wir es eben definieren, oder?
Ja, und es kommt ja dazu, wenn du jetzt, wie gesagt, nachhaltige Produkte wie so eine Seife oder halt die Seife kommt in einen Kartonpackerl, Päckchen geliefert oder du kaufst das, dann weißt du automatisch, du tust etwas Gutes für die Umwelt, für die Zukunft. Also das muss man sich auch schon bewusst sein. Also du machst es ja nicht nur jetzt, weil du sagst, ja, das ist jetzt sexy, weil das ist en vogue, was halt jeder macht. Nein, es ist schon bewusst, auch ein bewusstes Bekenntnis zu sagen, ich tue etwas. Ja. Das ist ja immer auch der Punkt, der mich bei dir so interessiert. Ja. Es ist halt, es hängt letztendlich von jedem Einzelnen ab, etwas zu tun. Und auch wenn es nur ein Minischritt ist. Ja. Und auch wenn es nur ein Schritt ist, zu sagen, ich kaufe jetzt die Milch dann nicht mehr im Tetrapack, sondern wieder in der Glasflasche und gebe sie halt wieder zurück beim nächsten Einkauf. Ja? Weil ich dadurch die Glasflasche im Zyklus habe. Weil im Tetrapack, der wird ja weggeschmissen und dann irgendwann verbrannt. Ja? So, überspitzt formuliert. Das sind diese kleinen Schritte, wo wir halt bei unserem doch sehr komplexen Lebenssystem halt irgendwo etwas bewegen können. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und da darf man auch einmal ein gutes Gefühl haben, zu sagen, nein, ich tue was Gutes. Das ist gut, ja. Genau. Und dann ist das Thema Verzicht wieder in einem anderen Licht aus meiner Sicht beleuchtet.
Ja, genau. Und dann logisch, einige Leute fragen mich manchmal zum Beispiel, ja, aber wenn die Politik da nicht mitmacht, dann geht es halt einfach nicht. Es stimmt schon, es braucht schon von allen Seiten diese Unterstützung. Also wenn jetzt zum Beispiel die Milch in der Glasflasche kaufe und die dann nicht zurückgeben kann, weil sie nicht mehr zurückgenommen wird, dann muss ich sie auch wegschmeißen, dann ist es ja das gleiche Problem, das wieder Müll kreiert. Ist zwar anderer Müll und da kann man jetzt drüber streiten, besser, schlechter, aber es ist ein anderer Müll, es ist Müll. Und wenn das nicht von der Politik dann irgendwie umgesetzt wird oder von der Wirtschaft, dass man sagt, okay, wir machen eben dieses System, dass man es zurückgeben kann, dann klar, dann wird es auch wieder schwierig. Aber trotzdem finde ich zum Beispiel immer darauf warten, bis die Politiker was entscheiden, ja, dann warten wir halt manchmal ziemlich lang, weil die Politiker machen halt das, was das die Menge von Volk halt auch eben will. Wenn sie nicht die Unterstützung kriegen von uns einzelnen Personen, dann werden sie bestimmte Gesetze ja nie angehen. Weil sie einfach wissen, ja, da nach einem halben Jahr werde ich nicht mehr gewählt, weil die meisten Leute wollen es ja eh nicht. Ja, dann klappt es halt auch nicht. Das heißt, es fängt dann wieder bei uns an. Also ich denke schon, dass das Individuum da extrem viel Macht hat. Wir verstehen es manchmal einfach nicht oder wir sehen es manchmal nicht.
Ja, also definitiv. Also wir hier in Österreich, wir haben eine opportunistische Politik. Das heißt, man schaut immer drauf, was wollen die Menschen? Ja, und genau das machen wir maximal. Mehr ja nicht. Wir haben keine visionäre Politik. Man sagt, so, wie schaut es aus 2050? Ja, in welcher Welt wollen wir da leben? Auch hier in Österreich. Ja, auch wenn es eine kleine Republik ist. Ja, aber trotzdem, wo wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Ja? Mhm. Diese visionäre Kraft fehlt mir einfach. Auch dieser Mut, der damit verbunden ist. Mhm. Und deshalb muss es auch aus der Bevölkerung heraus den Druck aufgebaut werden, um hier etwas zu erreichen. Klar, du brauchst die Politik, um halt Regulatorien natürlich festzusetzen, ja, weil es ist zwar schön, wenn du Wünsche hast, aber wenn es nicht irgendwo festgeschrieben ist, ja, wird es halt nichts nützen. Aber ich glaube, es braucht diese Kraft aus dem Volk heraus, aus dem Einzelnen heraus, auch diese Botschaften zu transportieren, sonst wird es nicht funktionieren. Und Vorleben, ganz wichtig, Vorleben.
Ja. Genau, das ist eines der wichtigsten Punkte. Man kann nichts predigen oder sprechen oder sagen, was man nicht selber macht. Ja. Dann ist es halt einfach ein bisschen eine Heuchelei. Und das merken die Menschen dann auch. Sie sind ja nicht blöd. Nicht? Wenn man merkt, einer redet mir da irgendwas vor, von wegen nachhaltig leben, aber macht dann gar nichts. Und dann folgt man diesen Menschen halt nicht. Dann glaubt man das auch nicht, was der sagt. Und dann wird das Thema nachhaltig leben ja auch wieder irgendwie in den Dreck gezogen. Und dann interessiert es mich vielleicht auch gar nicht mehr. Weil die Leute, die da reden über Nachhaltigkeit, aber nichts Nachhaltiges tun, dann habe ich wieder ein anderes Bild von Nachhaltigkeit und das macht auch keinen Sinn. Deswegen ist es schon wichtig, das vorzuleben.
Und es gilt halt auch, wie gesagt, die Politik haben für mich nicht nur diese, sage ich jetzt mal, visionäre Aufgabe und dann auch natürlich kleine Schritte dann zu setzen, diese Visionen zu erreichen, also diese Zukunftsbilder zu erreichen, sondern es geht schon auch darum, aufzuzeigen, was schon möglich ist, was schon getan wird. Das ist ja auch ein Mangel an Informationen, also man sieht immer einzelne Mosaiksteinchen beim Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und es fehlen einfach so tolle Beispiele, was schon gemacht ist, was schon in Innovation da ist. Ja. Sei es jetzt, ich kann jetzt zum Beispiel von Österreich sprechen, du kennst diese Käseverpackungen, wo du mit Plastik abziehst, um den aufgeschnittenen Käse herauszunehmen. Ja, ja. Ja. Da hat ein Kärntner Unternehmen eine Folie entwickelt aus irgendwelchen Holzstoffen, ja. Die kannst du abziehen, wenn du den Käse rausgegessen hast, hätte gegessen hast, und auf den Kompost legen, und das innerhalb von ein paar Wochen ist es verrottet. Ja? Ja. Super, ja, das weiß ja nur keiner. Ja? Ja. Das sind so kleine Beispiele, wo ich immer sage, wow, Wahnsinn, ja, oder Lärmschutzwände aus Lehm, ja, für die Autobahn. Ja. Ja. Toll, ja. Wow, weiß man halt nicht. Ja? Und da gibt es ja, wenn du da jetzt anfängst, auch beim Thema Bau zum Beispiel, Bau ist ja ziemlich hoher Faktor im Bereich auch CO2-Ausstoß, weil wahnsinnig viel Energie notwendig ist, um den Zement herzustellen. Ja? Aber auch hier geht's um kleine Schritte, ja? Zu sagen, mit einem Haus niederreißt, ja? diesen Bauschutt nicht irgendwo zu deponieren, sondern zu schreddern und wieder zu verwerten. Ja? Oder darauf zu achten, welche Stoffe setze ich ein. Ja? Da gibt es eine ganz tolle Studie zum Beispiel, die herausgefunden hat, dass wenn du ein Haus sanierst und zum Beispiel du neu baust und diese Styroporplatten, diese dicken Styroporplatten als Wärmeschutz drauf klatscht, die gasen aus. Mhm. Ja, und das findest du in der Muttermilch der Bewohner.
Boah, krass.
Ja, so. Das ist nur ein Beispiel, wo man dann vielleicht zum Umdenken anfängt, ja, muss es das Styropor sein? Ja, muss es sein, weil es halt super, super günstig sein muss. Ja. Aber das ist halt wieder die Frage, was ist einem wichtiger langfristig gesehen? Ja.
Ja, ja.
Das muss jetzt nicht alles um 100% teurer sein, es wird ein paar Prozente teurer sein. Aber es sind halt kleine Schritte, die man durchaus machen kann, die auch den Menschen als ein anderes Wohngefühl geben, die auch gesünder sind.
Ja, und wenn man dieses Beispiel das hernimmt mit dem Styropor, wenn wir jetzt voll sparen, aber Materialien verwenden, die eben in Zukunft dann alles kaputt machen und uns selbst auch krank machen können, dann sparen wir halt jetzt in dem Moment gerade, aber wir sind extrem kurzsichtig, also wir schauen nicht weitsichtig in die Zukunft, weil in 10, 20, 30 Jahren möchte ich ja auch, dass ich oder die Kinder oder wer auch immer eben auch noch ein gutes und gesundes Leben hat, dann muss ich halt da den Preis zahlen. Irgendwann zahlen wir den Preis.
Exakt. Und die Frage ist auch, wie definiert man, jetzt hole ich ein bisschen aus, weil das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bezieht sich auf zwei spannende Punkte. Das eine ist das Produkt an sich und das andere ist das Geschäftsmodell. Ja? Also du kannst natürlich versuchen, jetzt bei einem Produkt schon langsam biogene Rohstoffe zu verwenden, das vereinfacht auszudrücken, aber es ändert sich ja auch der Bedarf der Menschen. Also sprich, du musst jetzt nicht mehr unbedingt eine Waschmaschine kaufen und dich dann selbst um die Services kümmern und was weiß ich was alles, sondern was du willst, ist einfach nur Wäsche waschen. Und das könnte die Firma ja auch dir für 10 Jahre eine Maschine zur Verfügung stellen, die vielleicht anders gebaut ist, die die 10 Jahre durchhält, damit man möglichst wenig Wartung machen muss. Ja. Mhm. Die Firma kümmert sich um den Service, sollte was passieren, ja, dann kümmert sie sich um den Service und nach 10 Jahren holst du sie wieder ab und bekommst eine neue. Ja. Und die Teile von der alten werden wiederverwertet. Mhm. Ja. Und du bezahlst dann monatlich den Preis X dafür, ja, für diesen Waschvorgang. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo das Geschäftsmodell eines Produzenten sich ändern kann. Ja. Genauso zum Beispiel beim Bau. Es kann ja sein, dass ein Fensterproduzent nicht mehr die Fenster verkauft, sondern sagt, du, ich gebe sie dir für 20 Jahre, die halten so, die sind auch nicht, da sind keine giftigen Stoffe drinnen, deshalb sind sie wetterbeständig, bla bla bla. Ja. Und nach 20 Jahren hole ich sie wieder ab. Und den Großteil, der wiederverwertbar ist, den verwende ich wieder für neue Fenster. Ja? Mhm. Und ja, so, und du zahlst halt dann für 20 Jahre einen Betrag X. Ja? Mhm. Das sind jetzt nur Beispiele, um mal aufzuzeigen, was möglich ist. Ja? Das ist nicht überall ein Abo-Modell, sonst hast du nur mehr Abos und du hast nur mehr Fixkosten, das ist schon klar. Ja? Das ist mir alles bewusst. Ja? Aber ich sage mal, es geht einfach in eine bestimmte Richtung, wo man einfach dann auch die Produkte und das Verhalten anders abbilden kann. Und Mehrwert dadurch erzeugt, nachhaltigen Mehrwert. Ja. Und das ist das Spannende.
Du hast ja davor das mit der Vision angesprochen. Und ich muss echt sagen, ich glaube, wir brauchen eine Vision von der Zukunft, die wir haben wollen, die wir gestalten wollen, damit wir das im Jetzt auch schon umsetzen, damit wir jetzt schon starten. Und wenn wir keine Vision haben, dann wird es, glaube ich, schwierig. du hast jetzt ein paar Beispiele schon genannt. Ich wollte dich eben fragen, hast du ein paar Beispiele, weil du bist so extrem vernetzt mit so vielen tollen Firmen und Startups und tollen Menschen, die sich eben einsetzen, weil Wirtschaft und Umweltschutz kommt ja nicht immer überein, aber es kann immer übereinkommen, glaube ich.
Es darf auch so, ja.
Und es darf und es muss fast schon auch. Ich mag das Wort muss nicht so gerne, aber ich glaube, das muss wirklich. Du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, aber kannst du mir sagen, welches ist denn jetzt gerade dein ein oder zwei Lieblingsbeispiele für richtig geile, nachhaltige, innovative Firmen oder Startups oder Produkte, die du kennst, die du einfach geil findest?
Also ich gebe dir zwei Beispiele von einem etablierten Unternehmen und von einem Startup, weil mir das immer wichtig ist, auch aufzuzeigen, dass Innovation, vor allem auch nachhaltige Innovation, nicht nur von Startups gemacht werden kann, sondern durchaus auch von etablierten Unternehmen, wenn man es denn zulässt.
Mhm. Ja.
Ich habe jetzt einen eigenen Podcast darüber machen, aber deshalb stoppe ich hier. Aber ich hatte gestern ein wahnsinnig tolles Gespräch mit der Firma Ringana aus der Steiermark, die stellen frische und gesunde Kosmetika her für Gesicht, Haar, Körper, Naturdrinks und so weiter. Warum? Weil die Gründer vor 25 Jahren die Zahnpaste für das Kindergartenkind analysiert haben und gesagt haben, Gott, was ist da drinnen, das wollen wir unserem Kind nicht zumuten. Haben auch noch geschaut, bei Hautpflegeprodukten, was ist da drinnen, wie zum Beispiel Mikroplastik, wie zum Beispiel Mineralöle.
Ja.
Und gesagt, no way, das wollen wir nicht. Und die haben natürlich schon die Nachhaltigkeit, den Aspekt schon quasi in ihrer DNA drinnen. Aber was sie erst im Laufe der Jahre dann entwickelt hat, sind zum Beispiel dann kleine Schritte. Wenn man sagt, ja, man macht PV-Anlage, super, Erdwärme, super. Aber dann ins Produkt hineingehend nimmt man Glasflakons, die wiederum aus recycelfähigem Material hergestellt werden. Die wird dann, diese Gläser werden dann in eine Bio-Baumwoll-Handtücher gewickelt. Die dann in einen kleinen Karton gesteckt, natürlich 100% recycelter Karton, ja, und so wird es verschickt. Ja. Sodass man das Füllmaterial nicht irgendwie wegschmeißt, ja, sondern einen Nutzen hat und sagt, ich habe ein kleines, schönes Handtuch. Ja, gerade für Kinder zum Abwischen oder was auch immer. Ja. Sie haben daneben natürlich dann auch Maischips, ja, die man da reingibt, die kann man als Blumendünger verwenden, wenn man sich drauf dort hinlegt und dann Zug ist und so weiter. Das sind einfach nur so kleine Schritte, aber ich meine, da geht es immer in diese Richtung, man sagt, wow, und die kommen immer mit etwas Neuem, ja, in diese Richtung. Ja. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist leicht, das ist B2C, also zum Konsumenten hin. Es gibt aber auch tolle Unternehmen aus dem B2B-Bereich, wo zum Beispiel gibt es eine Salzburger Firma, Meier & Co., die macht Beschläge und so weiter. Also auch, und die haben auch das sehr Nachhaltigkeit sehr in ihren gesamten Arbeitsablauf integriert, ja, und zwar alle drei Dimensionen, Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung, das ist alles da, ja. Also es gibt schon tolle Beispiele, nur nicht so viele, wie ich mir wünschen würde. Aber ich sage jetzt einmal, der Weg ist begonnen. Und bei den Startups, da gibt es, also es gibt sehr visionäre und mutige, wie zum Beispiel die Agro-Rebellen aus dem Burgenland, die definieren jetzt den Klimawandel so und sagen, okay, der kommt. Und die Frage ist jetzt, was machen wir dort? Ja, vor allem in der Landwirtschaft. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, dass es in Österreich wärmer wird. Na gut, was könnte man denn dann anbauen? Und deshalb haben sie jetzt zum ersten Mal Olivenbäume gemeinsam mit Bauern versucht anzupflanzen und zu sagen, ja, vielleicht könnten dann österreichische Bauern in 20, 30 Jahren oder vielleicht schon ab heute Oliven anbauen. Mhm. Ja, ja. Und so ein neues Geschäftsmodell für die Bauern zu finden. Ja?
Ja. Also, ja. Ich glaube, das ist mega cool, weil das braucht es. Das braucht es dringend. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Gespräch gehabt mit einem Biobauer aus Südtirol, der ist ziemlich cool drauf. Und der hat zu mir gesagt, hey Maggie, mich rufen auch so viele Leute gerade an, auch weil die Preise gerade extrem steigen für Getreide und so Sachen. Und wie können wir das in Südtirol ein cooles Projekt machen, dass wir auch die Bauern unterstützen? Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist so wichtig. Ich bin dankbar für die Bauern, dass die Produkte anbauen, die ich essen kann. Ich kaufe keine tierischen Produkte mehr, aber das ist meine Entscheidung. Aber das heißt nicht, dass ich nicht die Bauern unterstützen möchte. Ich bin ja darauf angewiesen. Wie können wir jetzt das so ändern, dass nicht in 10 Jahren dann die Bauern auf die Nase fallen? Weil es ist ja jetzt schon so ein bisschen, zeigt schon auf, dass auch die Prognosen mit der Ernährung sich ganz, ganz drastisch ändern werden. Wenn dann die ganzen Sachen kommen, auch wie Laborfleisch, Labormilch, das wird kommen. Es ist schon auf dem Weg. Was man davon hält, wie viel man davon haben will, ich brauche es nicht. Ich kann Hülsenfrüchte essen, das ist meine Entscheidung. Aber ich weiß, dass viele Leute halt nicht auf Fleisch verzichten möchten und das ist halt ein Weg.
Ja.
Und ich denke mal, dann wird es aber wirklich heftig für die Bauern. Wenn sie das nicht jetzt sehen und dann Möglichkeiten jetzt schon beginnen zu kreieren, dann wird es echt heftig.
Ja, und gerade Bauern, also da müssen wir auch in die Zukunft der Ernährung sprechen. Ja? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber auch Insekten ist eine Form. Ja? Und da gibt es auch das österreichische Startup, schon glaube ich 10 Jahre alt, aber hat sich durchgekämpft, ja? Zirp nennt sich die. Und die bieten halt aus Mehlwürmern halt eine, die werden dann tiefgefroren und dann halt zerkleinert und dann wird es ein Pulver, ja? Und damit kannst du super, also tolle Burger machen. Ja? Mhm, so, genau. Ich habe das schon probiert, das schmeckt also aus meiner Sicht sehr gut. Ja? Mhm. Aber du hast halt immer diese Bilder im Kopf. Ja?
Mit Insekt, ja.
Insekt, ja. So. Nur, muss man mal probieren. Und jetzt, long story short, das kann natürlich auch, wenn ein Bauer jetzt nicht mehr die Möglichkeiten hat, in dem Umfang seine Felder zu bewirtschaften, kann er sagen, okay, ich könnte ja auch zum Beispiel eine meiner Ställe oder ich kann einen neuen Stall bauen und dort auch Insekten züchten. Ja? Mhm. Wie ist ja auch, du bist, was machst du? Du stellst Nahrungsmittel zur Verfügung. Ja? Ob es jetzt Getreide als klassisches Hafer zum Beispiel zur Verfügung stellst oder halt dann Getreide oder also Mehl in Form von gemahlenen Insekten, ist ja per se, vom Prinzip her egal. Ja, nur eine andere Form. Das ist auch eine Möglichkeit, mit der man sich, auch wenn es jetzt nicht schön klingt, ja, aber trotzdem befassen sollte, weil das ist eine sehr nährstoffreiche Ernährung. Und wie gesagt, wenn man mal die Bilder abbaut und es einfach mal probiert, ja, könnte man vielleicht einen neuen Weg auch für der zukünftigen Nährung aufbauen.
Ja, das Thema kommt immer mehr, gell, mit Insekten. Ich persönlich denke, es ist halt immer noch eine Massentierhaltung. Also ich unterstütze das auch nicht, aber weil ich glaube wirklich, es gibt halt eben Linsen und Hülsenfrüchte ohne Ende, das kann man ja auch machen. Aber ich verstehe, ja, ich meine, das würde schon mal einen riesen Teil vom Umweltthema, was eben tierische Landwirtschaft anbelangt, schon mal krass verändern. Also das ist schon mal ein Riesensprung. Auf jeden Fall, für das Tier immer noch nicht so cool, aber klar, das sind dann wieder diese verschiedenen Aspekte, die man dann von verschiedenen Seiten sehen kann. Ne?
Ja. Und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, es wird halt auch einen Wettbewerb um die landwirtschaftlichen Flächen geben, nicht nur für Ernährung, sondern auch für Energieproduktion, dann eben Nahrungsmittelproduktion, also für Tiere, für Menschen und so weiter. Also es wird ein Potpourri sein von sinnvollen Möglichkeiten, aber was ich damit sagen will, ist, es gibt halt auch Chancen, und die muss man halt nutzen. Und auch spannend, Bauern können, wenn sie ihre Felder nach bestimmten Kriterien bewirtschaften, auch zur CO2-Speicherung beitragen, indem sie Humus aufbauen.
Ja.
Da gibt es in Österreich ganz kleine Projekte, die finde ich toll. Ja. Da kann man nach wie vor halt sein Getreide anbauen. Man muss halt nur, wie gesagt, ein bisschen schon aufpassen. Du kannst nicht nur Monokultur machen, sondern musst ein bisschen abwechseln. Es sind schon Bedingungen daran geknüpft. Aber auch hier ist CO2-Speicherung möglich. Ja. Also man muss halt einfach nur eine andere Brille aufsetzen, man muss offener werden, man muss die Angst ablegen, Nachhaltigkeit um Gottes Willen.
Es ist Thema Nummer eins heute.
Es ist, und man muss es richtig sehen. Es ist halt, wie gesagt, es sind Umweltaspekte, es sind menschliche Aspekte, ja, die damit zusammenhängen. Ja. Also jetzt im Mitarbeiterbereich, was tun wir für die Gesundheit der Mitarbeiter? Ja. Auch da fällt zum Beispiel Ernährung hinein.
Ja? Total, ja, genau.
Ja. Bietet man nur jetzt, also nur die Berner Würstel oder halt oder nur Fleisch oder gibt es halt auch vegetarisches, veganes Essen und so weiter.
Ja, genau.
Bis halt hin zur Bildung. Das ist auch nachhaltig. Da erstaunen die meisten Unternehmen so, was? Selbstverständlich mache ich das. Da sage ich, super.
Ja.
Und nachhaltig.
Ja, 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 eben genau, ist schon ein Punkt. Cool.
Ja, ist schon ein Punkt. Cool. Ja. Bis halt hin dann, wie gesagt, zu Unternehmensführung sind die Führungskräfte zum Beispiel an ihrem Bonus geknüpft an die Erreichung von nachhaltigen Zielen.
Mhm, okay. Ja?
Das ist halt dieser wirtschaftliche Bereich. Ja. Aha, ja. Das heißt, du kannst viel machen, man muss sich halt nur damit beschäftigen und sich einlassen auf das Thema. Und das funktioniert nur, wenn der CEO oder Geschäftsführer oder Inhaber klipp und klar sagt, mir ist das Thema wichtig und wir machen das jetzt. Und ich lebe es auch vor.
Genau.
Sonst wird es nicht funktionieren.
Ja.
Ganz klare Ansage.
Total. Hey, wir haben nicht mehr so viel Zeit beim Podcast heute, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen. Du warst ja einmal, also du hast ja schon viel in deinem Leben erlebt. Du hast viele Dinge erlebt, die du auch, glaube ich, gerne teilst. Vielleicht war es am Anfang schwieriger, das zu teilen, das weiß ich nicht, das kannst du uns gleich erzählen. Aber mittlerweile teilst du das darüber, deine Erfahrungen. Du hast ja extrem viel Erfahrung und du hast auch durch deine Erfahrung mal in Wien auf der Fuck Up Night gesprochen. Ja? Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, warum du auf der Fuck Up Night gesprochen hast? Worüber hast du gesprochen? Worum ging es da? Und was hast du denn von Fucked Up so erlebt? Fucked Up-Momenten.
Ja, also ich habe über mein persönliches Fuck Up als Unternehmer gesprochen. Ich bin ja seit 20 Jahren Unternehmer. Ich war also gestartet im Energiebereich, speziell im Erdgasbereich. Habe dort mit Zerbaton zum Beispiel Österreichs erste Erdgasberatungsfirma aufgebaut. die wir dann erfolgreich verkauft haben, habe dann neue Unternehmen aufgebaut im Bereich Handel und Versorgung in Österreich. Ein Unternehmen gibt es noch, das andere Unternehmen, das sehr erfolgreich sich entwickelt hat über 6 Jahre. Also ging es um internationalen Handel und Transport innerhalb von Europa. Das wurde dann erfolgreich an einen amerikanischen Investor verkauft. Aber wie es halt ist, nach Vertragsunterzeichnung, aber vor Gültigwerden des Vertrages, gab es ein Problem mit einem großen Kunden. Das führte zu Liquiditätsproblemen. Und das konnte in einer kurzen Zeit nicht gelöst werden. So, und das bedeutete Insolvenz. Insolvenz heißt nicht gleich Konkurs, also Schließung, sondern es ist eigentlich ein Sanierungsverfahren. So, das Sanierungsverfahren habe ich eigentlich ganz gut gemanagt und dann legt man einen Sanierungsplan vor, wie es weitergeht. Und der wurde dann von einem einzigen Gläubiger abgelehnt. So, das heißt, das Unternehmen musste geschlossen werden. Nachdem das Unternehmen aber einen Umsatz von knapp 1 Milliarde gemacht hat, waren die Verbindlichkeiten auch dementsprechend hoch. Also da ging es um viele Euro-Millionen an Verbindlichkeiten. Und das war eine sehr große Insolvenz in Österreich. Und das war mein persönliches Fuck-up, weil das war natürlich ein Scheitern, das mehrere Dimensionen hat. Erstens ist es ein Baby. Ich habe es also von Beginn an aufgebaut. Ich wurde von einer Investmentfirma gefragt, ob ich ein Geschäftsmodell habe und den gemeinsam aufbaue. Das hat wirklich gut funktioniert, ja, und das hat dann so geendet. Das ist ein persönliches Drama, ja, weil das ist, was du so lange aufbaust und so viel Zeit investierst, dass dann was nach wie vor nicht nachvollziehbaren Gründen eingestellt werden musste, damit umzugehen. Zweitens das Thema Scheitern in Österreich vor 9 Jahren. War ja so, dass wenn du gescheitert bist, bist du gebrandmarkt, bist du stigmatisiert, du hast oben auf der Stirn den Stempel gescheitert. Mhm. Es will dann keiner mit, es sagt zwar jeder, ja, wenn du es dann vorbei ist, dann komm zu mir und wir arbeiten gemeinsam was und so weiter, aber forget it, ja, das macht keiner. Alle Vorurteile, die es gibt, die stimmen, ja, die Freunde sortieren sich aus, niemand will mit dir arbeiten, etc. Ja. Und das ist natürlich dann schon eine entsprechende Herausforderung, damit zu leben, also einerseits mit dem persönlichen fertig werden. Und dann halt auch dann, du bist schon, ich will jetzt nicht sagen, irgendwo besonders abgesondert, aber halt, es will halt keiner mit dir, ja. Und da musst du halt wieder von ganz vorne anfangen, ja. Also du bist bildlich gesprochen, wenn der Deal durchgegangen wäre, wäre das nicht passiert, dann hätte ich eine Europa-Holding aufgebaut mit tollen Verbreitungsmöglichkeiten in anderen, vor allem in erneuerbarer Energie. Du bist quasi 1 Meter oder 2 Meter vorm Gipfelkreuz des Himalayas, das war es für mich persönlich. Und dann findest du dich im nächsten Moment wieder auf Meeresniveauhöhe, ja, am Strand irgendwo. Also jetzt nicht im Urlaub, aber halt bildlich gesprochen, ja. Musst du von vorne anfangen. Und hätte ich nicht einen Schweizer Geschäftspartner gehabt, der gesagt hat, hey, du hast aber jetzt viel erlebt, magst du mit mir gemeinsam was machen? Hätte da wieder Einstieg ins Berufsleben und auch ins Unternehmertum fast nicht stattgefunden. Ja. Und es ist schon spannend, was das über die Mentalität aussagt, ja, weil ich wurde von keinem einzigen österreichischen Freund, Geschäftspartner angesprochen, sagt, du hast viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Wie kann ich von dir lernen? Oder können wir da gemeinsam was machen? Ja?
Ja. So. Das ist das Krasse, Wichtige auch, was wir gerade davor besprochen haben. Wenn man, was bedeutet denn Scheitern für dich? Und also das mal als Frage. Und das mit, wenn man jetzt mal wirklich so viel erlebt hat, dass man auch viel krasse, also viel auch Downs erlebt hat, also einen richtigen Rückschlag, dann hat man ja so viel in sich auch wieder gelernt. Und das kann man ja auch nutzen und das weiterzugeben. Wie war das für dich? Also erstens mal, was bedeutet Scheitern für dich? Und zweitens, wie war das für dich, wenn die Leute dann irgendwie das nicht annehmen, diese Erfahrung, die du hast, die ja so krass groß ist? Wie fühlt sich das an?
Scheitern ist es ganz einfach erklärt. Du definierst eine Hypothese oder du siehst irgendwo ein Problem, du versuchst eine innovative Lösung zu finden und du versuchst dieses Problem mit deiner Lösung anzugehen, ja, und versuchen, das Beste daraus zu machen. So. Und wenn es aber dann nicht so, und das sind Annahmen, die man trifft, ja, du wirst auch, wenn du das schon testest und so weiter, all along wirst du nie wissen, ob sowas funktioniert oder nicht. Ja. Und es kann halt sein, dass irgendwelche Rahmenbedingungen eintreten, von denen du nie weißt, also man kann schon alles Risiko einpreisen, nur dann wirst du nie ein Geschäft machen. Ja? Ja. Bei mir war es halt so, die Grundannahme hat gepasst, ja, also das Geschäftsmodell, Gas irgendwo in Europa einzukaufen und dann halt zum Beispiel in Österreich oder auch nach Italien zu verkaufen, ja? Das hat wunderbar funktioniert. Was ich halt nicht mit einpreisen konnte, also nicht berücksichtigen konnte, dass mir genau in dem Moment ein großer Kunde wegfällt sozusagen, ja, weil der selber Probleme hat. Ja. Jetzt kann man sich sagen, naja gut, dagegen kann man sich ja absichern. Ja klar, kann man. Aber da muss man so viel zahlen, dass die Gewinnmarge aufgebraucht ist. Ja. Also das ist dieses Risiko, das man eingehen muss. Ja. Und es passiert oft nicht und es passiert halt manchmal. Und wenn es halt passiert, dann ist halt wirklich, das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist einfach so. Ja. Aber die Frage ist halt dann, wie man damit umgeht. Ja. Und es ist jetzt, ich will es jetzt nicht klein machen oder groß machen, es ist halt ein Unterschied. Ich sage, ich habe eine Idee, ich versuche das kurz am Markt und investiere mein eigenes Geld, wenn es nicht funktioniert, ist das auch Scheitern. Ja? Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Ich habe irgendwann eine Hypothese aufgebaut, die funktioniert halt nicht. Ja? Bei mir war es halt so, die Dimension ist halt eine andere und es hat halt noch zusätzliche Auswirkungen, weil natürlich dann die Leute sagen, ja gut, der hat schon was Großes aufgebaut und der ist schon gescheitert. Mein Unternehmen vertraue ich dem nicht an, weil der ist ja schon gescheitert. Sagt dir niemand, okay, den nehme ich mir, weil der ist der weiß, was es heißt, ein Unternehmen groß aufzubauen, in diesen Dimensionen zu denken, Banken entsprechend zu verhandeln, bla bla bla. Der weiß aber auch, wie man grundsätzlich mit einer Krise umgeht, die einfach eintreten kann, wie jetzt zum Beispiel die Russland-Krise. Hat ja kein Mensch daran gedacht, dass Russland wirklich einmarschiert. Aber es passiert. Und das wird auch Unternehmen treffen, die halt einen starken Bezug zu Russland haben oder zur Ukraine und dann sagen können, warum habt ihr so eine große Abhängigkeit davon? Ja. Es ist immer wieder dieses Was wäre wenn, aber es ist halt einmal so und sowas kann eintreten und dann muss man halt damit versuchen, bestmöglich umzugehen. Aber diese Erfahrungen, zweiter Teil deiner Frage, wollen halt fast keine sehen. Die sehen immer nur das Negative, die sagen, der ist gescheitert. Ich habe nie jemanden gesehen, ich habe es auch angeboten, vor industriellen Vereinigungen oder in anderen Verbänden zu sprechen und zu sagen, ich teile meine Erfahrungen. Das interessiert keinen, weil ich sage, wir scheitern ja eh nicht. Ja. Man liest halt dann doch wieder von Insolvenzen von größeren Unternehmen, weil es halt einfach passiert. Ja.
Deswegen finde ich die Fuck Up Night so ziemlich cool. Ich finde es cool. Ja. Ich war noch nie live dort, aber ich habe es von mehreren jetzt schon gehört und möchte da mal hin, weil mir kommt vor, wir scheitern ja alle mal. Manchmal scheitern wir vielleicht nicht in so großen Dimensionen, wenn es um finanzielle Themen geht, aber wir scheitern alle im Leben. Und damit umzugehen, das lehrt uns ja fast niemand, weil es muss ja nach außen immer alles perfekt ausschauen und super sein und wir müssen ja alles erreichen und, keine Ahnung, 100.000 Likes nachlaufen und was weiß ich was alles. Wir scheitern alle mal. Ob es privat ist, beruflich, ob es, keine Ahnung, ja.
Es ist aber auch, leider von den Medien, schau mal bewusst, die Medien an, da werden die Unicorns, die werden gerne berichtet. Es wird auch immer wieder von dem Star-Unternehmer berichtet und so weiter. Super, ich gönne jedem den Erfolg, ja, sei es Runtastic oder GhostStudent, die alle jetzt eine Milliardenbewertung haben und so weiter. Gönne ich jedem von Herzen. Aber keiner berichtet über die tausenden Startups, die es nicht schaffen. Von den Gründern, die auch tolle Visionen haben, gesagt, das wäre eine super Idee, aber es hat halt nicht funktioniert, weil. Ja, Punkti, Punkti, Punkti. Ja, darüber berichtet niemand. Und das finde ich halt auch ein bisschen eine Schieflage in der Berichterstattung, wenn man sagt, man müsste sagen, das sind die Erfolgsgeschichten mit positivem Ausgang und das sind die Erfolgsgeschichten mit negativem Ausgang. Das sind trotzdem Erfolgsgeschichten, weil die haben sich getraut. Die
haben
einen Schritt gemacht und gesagt, ich sehe da irgendwo ein Problem, ich glaube über eine Lösung und wir probieren es jetzt einfach. Ja? Der Mut wird nicht belohnt. Und das ist ein grundlegendes Problem in unserer Mentalität.
Ja. Mut ist eines der größten, mir kommt vor, eines der größten, wichtigsten Themen, die wir angehen dürfen, dass wir mutig sind. Es braucht heute so viele mutige Menschen, die auch mal aufstehen und Nein sagen zu einem System, das nicht cool ist, oder Ja sagen. Es braucht mutige Menschen in der heutigen Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Hey, meine Abschlussfrage an dich, weil wir sind in der Zeit schon drüber. Meine Abschlussfrage an dich. Wie ist denn so dein Blick allgemein, dein Blick auf die Zukunft? Hast du Hoffnung? Hast du da Hoffnung dafür, dass wir Menschen es nicht komplett verkacken, dass wir es schaffen, dass wir was hinkriegen? Wie siehst du das im Moment?
Also jetzt unabhängig jetzt mal von der geopolitischen Situation, die wir jetzt da, glaube ich, nicht richtig diskutieren können, weil da einfach so viele Faktoren unbekannt sind. Aber was das Thema Nachhaltigkeit und lebenswerte Zukunft betrifft, bin ich ein realistischer Optimist, nehmen wir es einmal so. Ich glaube schon, dass jetzt immer mehr Menschen, und da helfen auch die Regulatorien, sei es jetzt der EU, sei es auch von internationalen Verträgen, die Pariser Abkommen, die Sinne zu schärfen, den Blick zu schärfen für die Zukunft. Ich glaube, es ist halt wichtig, solche Zukunftsbilder, konkrete Zukunftsbilder zu haben, wo die Reise hingeht, damit man diesen nebulosen Begriff Nachhaltigkeit einfach nicht so dastehen lässt, sondern dass die Leute mit was darunter vorstellen können, damit sie wissen, hey, wenn ich das mache, unterstütze ich das Ziel, weil das ist wichtig, ja, global auch gesehen, nicht nur für mich, sondern global gesehen. Ich glaube, dass hier dieser Zug, der jetzt schon langsam vom Bahnhof rausfährt, immer schneller werden wird, ja, und immer mehr Leute dann auch aufspringen werden, weil einfach auch das Bewusstsein steigt, es muss was getan werden. Wie gesagt, diese Flutkatastrophen, diese Tornados, diese Wetterschwankungen, ja, das ist ja nicht mehr normal. Ja. Also ich glaube, auch dem Binnenösterreicher wird irgendwann, wir spitzen zumal in das Licht auf, und sagen, ich muss irgendwas tun, weil so kann es nicht weitergehen. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein wird größer werden. Und wie gesagt, wenn man in die Wirtschaft hineinschaut, sei es jetzt bei Drogeriemärkten, die schon Seifen als Duschseifen in der Kartonverpackung anbieten, oder sei es Lebensmittelmärkte, die dieses Brüsli anbieten, ja, es tut sich was. Schritt für Schritt, kleine Schritte, und ich glaube, dass diese kleinen Schritte immer mehr werden.
Ja. Mega schön. Danke, danke, danke. Das ist ein schöner Abschluss.
Ich danke
für diesen
dir.
Podcast heute. Danke, Gernot, für deine Weisheit, für deine Erfahrungen, dass du die teilst. Und ich sage einfach Dankeschön, dass du hier warst. Ich sage ganz schön Dankeschön auch ganz fest an die Community fürs Zuhören heute. Und in 2 Wochen gibt es dann wieder den nächsten Podcast. Lieber Gernot, danke. Ich wünsche dir einen super schönen Tag und wir bleiben in Verbindung.
Ja,
danke, danke, danke.
Auch dir alles Liebe. Danke.
Tschüss. Servus.